Hallo liebe Nachtschwärmer da draußen und herzlich willkommen zu Okkult, der Mystery Podcast. Ich bin der Sebastian.
Ich bin der Thomas.
Und wir wollen euch heute auf eine unheimliche Reise durch die Welt der paranormalen Phänomene und Horrorgeschichten mitnehmen. Beginnen wir jetzt unsere Reise in die Welt des Unerklärlichen. Mal endlich wieder mal die Beatbox. Wir nehmen auf.
Die Beatbox sind wie so ein Fünfjähriger.
Ja, das haben wir doch bei irgendeiner Folge, hast du schon mal so nett gebeatboxt.
Wirklich?
Ja, sicher. Warst du das gar nicht mehr?
Nein, das verschwimmt alles so.
Ja, tatsächlich.
Aber ist ja schon mal aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht. Kannst du jetzt ad hoc sagen, was du vorgestern Mittag gegessen hast?
Vorgestern Mittag? Na, müsste länger drüber nachdenken.
Oh Gott, oder warst du? Lass mich kurz überlegen. Hin und wieder pendeln. Naja. Okay, na doch. Wenn du zum Aufzug gehst bei uns im Büro, wie viele Stufen sind das?
Zum Aufzug, Daddy? Was werden das sein? 10?
Ich glaube, es sind viel mehr.
Echt?
Ja, aber es ist so crazy, wie schlau unser Hirn uninteressante Informationen wegfiltert. Weil eigentlich ist es absurd, du sollst doch wissen, ich muss mich anstrengen, um zu wissen, was ich gestern Mittag gegessen habe. Aber den absurdesten Schissel merkt man sich dann wieder.
Das stimmt, ja. Wobei es gibt ja sogar diese Leute, die eben, bei denen diese Schranke im Kopf nicht so funktioniert, das ist sogar eine eigene Krankheit, beim Haus vorbeigehen und wissen genau, wie viele Fenster da in dem Haus sind und so. Und das ist ja total anstrengend. Die müssen dann auch mit Medikamenten praktisch die Aufmerksamkeit runtergedrosselt werden, weil die einfach sonst überreizt sind von den ganzen Eindrücken und Sachen.
Ich bin schon ganz, ganz froh, dass ich manche Sachen vergesse. Was merkst du besonders gut? Also bist du so einer, der sich Gesichter merkt?
Gesichter merke ich immer gut im Normalfall, ja.
Namen?
Namen merke ich mir eigentlich auch ganz gut. Und vor allem so Geschichten, also so Inhalte. Ich merke das immer, wenn ich mit Leuten über Filme oder Serien oder Bücher rede, wie lang einfach das in meinem Gehirn bleibt, der Inhalt.
Ja, wenn es eine gute Geschichte war.
Ja, leider eben nicht, da filtert man hier. Ah, ne? Ich weiß auch die ganzen Blöden.
Ah, ja, okay. Ja, bei Namen tue ich immer sehr schwer. Wirklich sehr schwer. Wenn ich so Workshop-Runden habe oder so Unterricht, ich tue immer so, also mir stellt es halt auch jeder vor, ich bitte halt jeden und jeder, sich vorzustellen, aber ich habe beim dritten Namen den ersten vergessen.
Ja, also bei dem Vorstellen, das stimmt manchmal, da muss ich dann auch nachfragen.
Ich sage einfach immer,
du.
Ja, Martin oder Kathi.
Wie geht's dir, Tommy, sonst?
Jetzt glaube ich, bin ich nur ein bisschen aufgeregt.
Ja, ich weiß, du bist vor allem mit so einem schwarzen Motorhelm da reingekommen.
Absolut, ich habe gerade mein neues Motorrad geholt.
Ja, sehr cool. Mhm. Und wie ist es?
Sehr gut ist es. Freiheit pur. Ich weiß nicht, inwiefern die Korrelation zwischen ich werde 39 und diesem Gefühl ist, aber scheißegal, es ist sehr, sehr schön.
Ja, und hallo, liebe Nachtschwärmer da draußen. Willkommen zurück zu Okkult. Und weißt du, dass wir schon die 24. Episode haben?
Ich weiß es tatsächlich, weil ich gestern wieder mal das Feedback gekriegt habe, dass wir jetzt schon so viele Folgen haben und dass man bei Spotify runterscrollen muss.
Ah ja.
Aber ich verstehe nicht. Ich glaube, als Userin oder User kann man das selber einstellen, aber bei manchen ist das schon so.
Stimmt, ja, dass immer Folge 1 zuerst ist und dann geht's runter. Oder das kann man aber einstellen. Da gibt es irgendwo so einen Button von neueste oder von erster Folge. Also das kann man irgendwie einstellen.
Okay, aber wir können das nicht einstellen.
Ich glaube nicht.
Liebe Podcast-Profis da draußen.
Liebe Podcast-Profis, wir sind ja einfach nur irgendwelche Leute, die am Mikro haben. Aber wenn ihr euch da auskennt, Spotify-Profis.
Liebe Spotify-Profis, wenn ihr wisst, wie das funktioniert, bitte sagt es uns. Ich bin völlig aus Atem. Wie geht's denn dir?
Du, mir geht's gut. Mir geht's echt sehr, sehr gut. Wie gesagt, ich bin auch sehr erstaunt schon gewesen, wie viele Folgen wir jetzt haben.
Jetzt holen wir mal ab, wie geht's das so?
Also
im Leben.
So im Leben geht's mir gut. Wie ich am Mittagstisch schon erzählt habe, bin ich zum ersten Mal in meinem Leben von einer Hirschkuh angefallen worden.
Das ist so typisch Sebi.
Na eben eigentlich nicht. Es hat mir schon ein bisschen aus der Bahn geworfen, muss ich sagen.
Ja, aber wie hat die, also ja, hol uns einmal alle ab. Ich kenne die Geschichte schon.
Genau, also ich bin nach Ernstbrunn gefahren. Da gibt es so ein Freigehege eben, das ist so ein Wildpark. Mhm. Da gibt es natürlich auch eingezäunte Tiere, aber echt große Gehege mit Steinböcken. Und das ist ziemlich nett und cool gemacht. Mhm. Und Mulis und was weiß ich was alles. Und es gibt aber auch einen Bereich, wo eben so Hirsche frei herumlaufen. Und
ja, gefährlich, oder?
Die sind ja normalerweise zutraulich. Und wie gesagt, auch seit Kindestagen bin ich mit so Hirschen in Kontakt und die waren immer meine Freunde und haben mir nie was Böses getan. Und auch dieses Mal gehe ich da einfach so hin und denke mir nichts Böses. Und auf einmal, weiß nicht, hat die schon auf den Boden gestampft, aber die Warnung ging so schnell in die Aktion über, sie konnte gar nicht handeln. Und die ist mit ihren Hufen aufgestanden und hat mir halt richtig so bam, bam, bam und die hat mich Gott sei Dank umgedreht und meinen Rücken hingehalten. Crazy. Ja, voll. Und eben Hirsche normalerweise und ich haben eigentlich eine gute Verbindung. Daher meine Theorie, entweder ich beschäftige mich zu viel mit diesem ganzen schwarzen Magiezeug in unserem Podcast, dass meine Aura schon ganz eigenartig wird, weil ich glaube, Tiere und gerade Hirsche sind ja so helle, helle Lichtwesen eigentlich, so habe ich das so im Gefühl.
Wie ist es mit Katzen und Hunden?
Ja, Katzen, sagt man, sind ja mehr so, naja, eher auf der dunklen Seite.
Wirklich?
Ja.
Glaub, also du bist so der crazy Dämonen-Cat-Dad.
Genau. Wobei, das ist ja alles nur Aberglaube im Prinzip. Aber, wie gesagt, andere Theorie, weil ich hatte als Einzige da im Umfeld so eine kleine schwarze Umhängetasche. Und ich glaube, dass sie irgendwas damit assoziiert hat. Entweder sei das ein Pfleger oder ein Arzt, der dort eine Spritze drin hat. Mhm. Oder eben das Futter drin ist und sie wollte ans Futter ran. Das kann auch sein, dass das normalerweise so ist.
Ich glaube, es ist die Aura.
Genau, also natürlich im Zuge dieses Podcasts bin ich auch ganz sicher, dass es die Aura ist. Aber war ein komisches Erlebnis.
Fuck. Die Hirschkuh.
Aber sonst alles gut.
Sehr gut. Warum? Das war ganz super wieder.
Ich dachte, du fragst
jetzt. Ich hätte so einen Mund offen gehabt.
Ja, und
du hast geglaubt, ich sage irgendwas und du hast die Augen so crazy offen gehabt.
Ich dachte, du sagst jetzt, worum geht's
denn? Ja, halt? Genau, das wollte ich tatsächlich sagen.
Ah, perfekt, ja.
Sebi, um was geht's denn halt?
Heute geht's um ein ganz cooles Thema, wie ich finde, und zwar um Doppelgänger.
Creepy. Kennst du deinen Doppelgänger?
Was meinst du mit meinem?
Ja, hast du deinen Doppelgänger schon mal gesehen?
Nein, aber
ich habe sogar ein Foto von ihm.
Was? Echt?
Mhm. Bei McDonald's in Berlin. Hat mir wer zugeschickt und das ist absurd. Es ist also einfach wie wenn ich dort sitzen würde.
Also das ist ja übrig die Frage, ob du deinen Doppelgänger schon mal begegnet bist.
Na, begegnet bin ich ihm noch nicht, aber es ist ihm jemand begegnet, der mich auch gut kennt.
Ist auch besser so, weil normalerweise kommt nichts Gutes, wenn man seinen Doppelgänger trifft.
Super creepy, die Vorstellung allein ist so arg.
Wobei du sprichst da auch schon einen ganz guten Punkt an, weil heute wird der Begriff Doppelgänger eigentlich unter Anführungszeichen falsch verwendet. Weil so, du hast ihn jetzt auch gerade so verwendet, nämlich du meinst einen anderen Menschen, der dir einfach biologisch gesehen sehr ähnlich ist oder sehr gleicht. Tatsächlich ist nämlich der Ursprung von diesem Wort oder die Bedeutung von Doppelgänger eigentlich eine andere und wie ich finde noch viel unheimlicher. Er beschreibt eigentlich ein gespenstisches Gegenstück einer lebenden Person. Und solche Doppelgängererscheinungen werden meistens als schlechtes Omen gedeutet. Und ist eben nicht direkt eine wirklich physisch lebende Person, sondern eher eine Art Projektion von dir. Genau, also das ist so eigentlich der Begriff, woher das kommt. Kommt aus dem Deutschen, Doppelgänger, wird aber auch im Englischen so verwendet.
Doppelgänger.
Genau, also das ist auch im Englischen wird das so verwendet. Und obwohl das im Deutschen jetzt geprägt ist, das Wort Doppelgänger, ist das Konzept von diesem zweiten Ich, also so einem geisterhaften Gegenstück, also in der alten Bedeutung, auch wirklich sehr, sehr alt. Das gibt's in vielen Kulturen und ist eigentlich auf der ganzen Welt zu finden.
Weiß man, wo der Ursprung herkommt?
Genau, ja, also all das. Wir haben heute eine Doppelfolge mal wieder, also wir werden das auf zwei Teile aufteilen.
That's crazy.
Weil das ist ein sehr facettenreiches Thema, dieses... So, ja, jetzt geht's auch besser mit meiner Stimme.
Die Leute müssten uns echt sehen.
Ich liebe es, Tommy, du hast mittlerweile eine Sonnenbrille aufgesetzt, weil es ist heute erstaunlich warm in diesem Zimmer.
Wir sitzen einfach beide im Rip-Shirt da. Das ja, ist so absurd.
Aber ich weiß nicht, warum. Also vorhin, es war den ganzen Tag kühl über, also irgendwas ist eigenartig.
Das ist so verrückt.
Ich habe ja gesagt, oder es liegt an der Chakra-Kerze, wir wissen es noch nicht genau.
Aber es heißt, das stimmt.
Genau. So, also zurück, wo waren wir jetzt überhaupt?
Doppelfolge.
Genau, wir sind...
Umfangreiches Thema.
Genau, stimmt. Also das Thema Doppelgänger ist nämlich sehr facettenreich und geht sich einfach in einer Folge eigentlich nicht genau aus.
Ja, dann ballern wir zwei aus. Ey.
So ist es.
So machen wir das einfach.
Ich habe nämlich eine Geschichte mitgebracht, die als mehr oder weniger historisch belegt gilt, aus 1822. Und dann habe ich aber auch noch einen Zeugenbericht gefunden aus 2022.
Oh,
und jetzt, wo ich das sage, ganz lustig, dass es eigentlich im selben Jahr ist, praktisch nur 200 Jahre Unterschied. Und den Zeugenbericht, also den aktuelleren, den werden wir uns dann in Teil 2 widmen. Und in Teil 2 kommt dann auch dieses ganze Thema Doppelgänger und wie es kulturell zusammenhängt und alles, was wir dazu finden, werden wir im zweiten Teil besprechen. Das heißt heute, wie gesagt, erstmal die historische Geschichte.
Storytime.
Genau, die historische Geschichte. Und wir werden dann ein bisschen die Hintergründe beleuchten und auch die einzelnen Personen, die in dieser Geschichte vorkommen, uns ein bisschen näher anschauen. Cool. So viel dazu.
Ich bin arg gespannt. Ich schicke gleich einmal voraus, mich triggert das Thema, weil ich habe Respekt vor Zwillingen.
Ja, tatsächlich ist dieses, eben, das beschäftigt uns schon sehr lange, ja, schon. Uns Menschen, dieses Thema Zwilling. Und es gibt nämlich auch eine sehr interessante psychologische Komponente bei dem Ganzen.
Wenn wir das wahrscheinlich nicht verarbeiten können, oder?
Ja, ich weiß nicht, wie das ist, wenn du dann wirklich einen Zwilling hast, so einen Eineigen. Mhm. Also wie sich das auf dein Gehirn auswirkt. Weil es gibt da ja viele Forschungen dazu, aber auch das kommt eben in Teil 2. Und wird wirklich interessant. Also man kann sich in dem Thema richtig verlieren. Mhm. Und was ich halt spannend fand oder finde, ist Doppelgänger, ich bin mir gar nicht sicher, ob das so ein Thema an sich ist oder ob das nicht ganz viele unterschiedliche Themen sind, die einfach sozusagen als Doppelgänger bezeichnet werden. Mhm. Weil das geht schnell in die Richtung Shapeshifters, wo ja Dämonen oder sonstiges oder auch die Skinwalker zum Beispiel dein Aussehen übernehmen. Also da kommen ganz viele paranormale, wissenschaftliche, psychologische Themen, werden da kreuz und quer geschossen. Und ja, ich weiß gar nicht, ob man praktisch das Thema Doppelgänger wirklich runterpinnen kann auf einen Begriff, der jetzt richtig unter Anführungszeichen ist.
Na, ich bin gespannt.
Aber wie immer kommt jetzt mal zuerst unsere
Triggerwarnung.
Mit deinem Ripshirt, wie du das jetzt da gesagt hast. Also muss ich sagen, ich habe schon Backstreet Boys.
Ja, ich fühl mich ein bisschen scharf. Und du schaust auch extrem scharf.
Danke, ja, ich fühle mich, als hätten wir so ein Special Chippendale-Folge.
Ja, aber total, oder?
Ja, heute mit inkludierten Striptease, aber das Gute, oder das Gute, ja, mehr oder weniger Gute ist, dass das nur wir sehen, wenn wir strippen
werden.
Ist
das gut?
Frage, liebe
Nachschwärmer.
Ist das gut? So, jetzt aber wirklich die Triggerwarnung. Hier kommt sie. Triggerwarnung. Dieser Podcast behandelt paranormale Phänomene und Horrorgeschichten, die potenziell beängstigend, verstörend oder traumatisch sein können. Den Notruf der österreichischen Telefonseelsorge findet ihr in den Shownotes. So, wir sind wieder da. Also dimmt das Licht, lieber Nachtschwärmer, und begebt euch mit uns ins Bella Italia von 1822. Und wir wünschen wie immer schönes
Grusel, Grusel, Grusel.
Grusel. Italien. Sommer 1822. Percy Shelley, ein junger Dichter von düsterer und ungestümer Natur, fand sich zusammen mit seiner Frau Mary Shelley, der berühmten Autorin von Frankenstein, und dem befreundeten Paar Edward und Jane Williams auf dem Weg zur Villa Magni, einem alten, abgeschiedenen Herrenhaus an der malerischen Bucht von La Spezia in Italien. Die Reise von Pisa nach San Terenzo war lang und beschwerlich gewesen. Die Landschaft, die das kleine Kutschenfenster einfing, wechselte von rauen Bergpassagen zu üppig grünen Tälern, bis schließlich das azurblaue Wasser der Bucht in Sicht kam. Die Villa Magni selbst lag isoliert am Ende einer schmalen Küstenstraße, eingebettet zwischen den steilen Hängen und dem sanften Rauschen der Wellen. Als die Kutsche auf dem Kiesweg vor der Villa zum Stehen kam, stieg eine Mischung aus Erleichterung und unbestimmter Erwartung in den Reisenden hoch. Percy war der Erste, der ausstieg. Er blickte auf das Gemäuer der Villa, dessen weiße Fassade von der salzigen Meeresluft angegriffen schien und von ein paar Kletterpflanzen umschlungen wurde. Er sah gebannt auf die Wurzeln, die sich tief in die Steinfugen gegraben hatten. Die Fensterläden standen offen, als würden sie die Ankommenden neugierig beäugen. Seine Frau Mary stieg als nächstes aus. Ihre Augen leuchteten bei dem Anblick des endlosen Meeres, das sich vor ihnen ausbreitete. Sie fühlte eine tiefe Verbindung zu diesem Ort, als könne sie hier zwischen dem Wispern des Windes und den Geheimnissen des Wassers neue Inspiration für ihre Schriftstellerei finden. Edward und Jane Williams, beide noch erschöpft von der Reise, waren weniger von der Szenerie eingenommen. Sie waren viel mehr angetan, von der Vorstellung endlich Ruhe zu finden. Jane, stets praktisch veranlagt, musterte das Anwesen kritisch. Während Edward, der sich in Percys poetische Neigungen hineinfühlen konnte, bereits von der wilden Romantik des Ortes ergriffen war. Das Innere der Villa war ebenso eindrucksvoll wie ihr Äußeres. Es gab hohe Decken und lange, dunkle Gänge, die in zahlreiche Zimmer führten. Jedes reich verziert mit Möbeln, die die Zeit überdauert hatten. Schwere Vorhänge dämpften das Licht, das durch die hohen Fenster fiel. Sie schufen ein Spiel aus Licht und Schatten, das die Wände entlang tanzte. Der Hauch der Vergangenheit lag spürbar in der Luft. Ein Echo von Geschichten und Schicksalen, die sich hier einst ereignet hatten. Die zwei Paare teilten sich auf und bezogen jeweils eines der großen Schlafzimmer. Als langsam die Abenddämmerung hereinbrach, versammelten sich die Freunde im Hauptwohnzimmer, dessen große Fenster einen unverstellten Blick auf das Meer boten. Das sanfte Prasseln des Feuers im Kamin mischte sich mit dem fernen Donnern der Wellen. In der Abgeschiedenheit der Villa, weit entfernt von der restlichen Welt, fühlten sie sich wie in einem anderen Reich. Einem Ort, der von der normalen Zeit und ihrem Fluss abgeschnitten schien. Die Sonne war bereits hinter den weit entfernten Hügeln versunken und das sanfte Licht der Dämmerung erfüllte die Räume mit einem orangefarbenen Schimmer. Die vier Freunde hatten sich währenddessen im Speisesaal versammelt. Ein Raum mit schweren Eichenmöbeln und einem langen Tisch, der festlich gedeckt war. Das gedämpfte Klirren vom Besteck und das Murmeln ihrer Stimmen bildeten eine beruhigende Melodie, die den Raum erfüllte. Percy saß neben einem der großen Fenster, während er angeregt über die Bedeutung der Träume in der romantischen Literatur sprach. Mary, gegenüber von ihm, lauschte aufmerksam, ebenso wie Jane und Edward, deren Gesichter im flackernden Kerzenlicht schimmerten. Die Atmosphäre war warm und einladend. Die Beschwerlichkeiten der Reise schienen wie weggeblasen. Doch als Percy einen Moment innehielt, um einen Schluck Wein zu nehmen, erhaschte er aus dem Augenwinkel eine Bewegung am Fenster neben ihm. Er drehte sich abrupt nach rechts und sein Herzschlag beschleunigte sich. Für einen flüchtigen Moment meinte er, eine Gestalt auf der Terrasse zu sehen. Einen Mann, der ihm zum Verwechseln ähnlich sah und der durch das Fenster in den Raum hineinstarrte. Doch die Gestalt war ebenso schnell verschwunden, wie sie erschienen war. Percy blinzelte und starrte in die Dunkelheit, die sich draußen breit machte. Habt ihr das gesehen?", fragte er. Seine Stimme zitterte leicht vor Verwirrung. "Was hast du denn gesehen, Percy?", fragte Mary besorgt und folgte seinem Blick zum Fenster. Die anderen drehten sich ebenfalls um, ihre Blicke suchend. Doch sie fanden nichts, außer ihre eigenen Spiegelbilder, das Meer und die verschwommenen Umrisse der Bäume, die sich im Wind wiegten. "Ich dachte, ich hätte jemanden auf der Terrasse gesehen. Jemanden, der mir sehr ähnlich sieht", erklärte Percy, sein Herzschlag immer noch beschleunigt von den unerwarteten Schrecken. Edward erhob sich, um einen genaueren Blick nach draußen zu werfen. Es ist niemand da, Percy. Wir haben eine lange Reise hinter uns. Vielleicht war es nur dein Spiegelbild im Fenster, schlug er vor und versuchte dabei, seinen Ton beruhigend und logisch zu halten. Percy schüttelte den Kopf, jedoch unsicher, ob er seinen eigenen Augen trauen sollte. Nein, es war mehr als das. Es fühlte sich ganz eigenartig an, antwortete er geistesabwesend. Jane, immer die Vernünftige, fügte hinzu. Diese alten Häuser spielen oft mit Licht und Schatten. Wahrscheinlich hat dich einfach eine Reflexion getäuscht. Die Erklärungen klangen vernünftig. Langsam beruhigte sich Percy wieder und ließ sich erneut auf seinen Stuhl nieder. Doch in seinem Inneren nagte der Zweifel. War es wirklich nur eine Täuschung gewesen? Mary beobachtete ihren Mann still und fragte sich, was in seinem Kopf wohl vorging. Der Rest des Abendessens verlief ohne weitere Vorfälle. Aber dennoch hatte sich die Stimmung merklich verändert. Percy war stiller als sonst, sein Blick immer wieder zum Fenster schweifend, halb in Erwartung, halb in Furcht, die schattenhafte Gestalt könnte wieder erscheinen. Auch die Geräusche des Hauses, das Knarren des Holzes, das Wispern des Windes schienen nun lauter, fast so, als würden sie eine verborgene Botschaft tragen. Während die Kerzen niedriger brannten und die Schatten in den Ecken des Raumes tanzten, konnte Percy das Gefühl nicht abschütteln, dass ihn etwas beobachtete. Und obwohl er von dem Lachen seiner Freunde umgeben war, fühlte er sich plötzlich seltsam isoliert. Den nächsten Tag verbrachten die Männer und Frauen unter sich. Am frühen Nachmittag zogen sich Jane und Mary in den Salon zurück. Ein eleganter Raum mit weichen, blassblauen Vorhängen, die das Tageslicht einfingen und in ein ruhiges, fast träumerisches Licht tauchten. Jane stand am Fenster, dachte an den gestrigen Abend und blickte nachdenklich hinaus auf die Terrasse, die sich gefährlich nahe an der steilen Klippe befand. Das Rauschen der Wellen unten bei den Felsen war wie ein ständiger, beruhigender Begleiter, der jedoch in diesem Moment eine besorgniserregende Note bekam. Mary saß an einem kleinen Schreibtisch und führte Briefe fort, um ihre Familie und ihren Künstlerfreunden über ihre wohlbehaltene Ankunft in La Spezia zu informieren. Plötzlich zuckte Jane zusammen, als sie eine Gestalt erblickte, die hastig vor dem Fenster vorbeiging. Es war Percy. Sein Gesicht kreidebleich und sein Blick starr geradeaus gerichtet. Er schritt zielstrebig direkt zum Geländer der Klippe. Mit einem letzten entschlossenen Schritt schien er über das Geländer zu springen. Mary! Schrie Jane, ihre Stimme überschlug sich vor Panik. Percy, er ist hinuntergesprungen. Mary sprang auf, ließ ihre Feder fallen und eilte zu Jane, die zitternd und mit Tränen überströmtem Gesicht am Fenster stand. Zusammen stürzten sie zur Terrasse. Ihre Herzen klopften wild vor Angst und Entsetzen. Sie eilten zum Geländer. Beide suchten verzweifelt in den dunklen Wellen unter ihnen. Aber da war nichts. Keine Spur von Percy. Nur das endlose Meer, das gegen die Klippen schlug.
Er muss hier irgendwo sein,
keuchte Jane, während Mary weiter die Klippen absuchte. Doch es gab kein Zeichen ihres Ehemanns.
nur die monotone Dunkelheit des Wassers. In diesem Moment hörten sie das Geräusch einer Kutsche, die auf das Anwesen zufuhr. Mit zittrigen Schritten gingen sie zurück zum Vordereingang der Villa. Edward und Percy stiegen aus der Kutsche, sichtlich verwirrt über den aufgelösten Zustand der Frauen. Percy war lebendig und unversehrt. Sein Gesicht spiegelte nur Überraschung und Besorgnis wider. Mary rannte auf Percy zu und umarmte ihn mit Tränen im Gesicht. Jane, was ist geschehen? Fragte Edward, als er den ungewohnt verstörten Zustand seiner Frau bemerkte. Jane starrte ihn an, unfähig zu begreifen, was sie gerade erlebt hatte. Ich dachte, ich habe gesehen, wie Percy von der Klippe gesprungen ist. Edward und Percy tauschten einen ernsten Blick. Percy und ich waren den ganzen Tag in der Stadt, erklärte Edward ruhig. Die sonst so rationale Jane konnte sich das eben Erlebte nicht erklären und fing an ihrem Verstand zu zweifeln. Sie ging zu Mary und entschuldigte sich für den Kummer, den sie verursacht hatte. Mary nahm es ihr nicht übel, doch ein Schauer des Unbehagens durchzog sie. Sie kannte Jane. Anders als die meisten ihrer Freunde hatte sie nichts für Drama oder Fantastereien übrig. Wie konnte sie also so deutlich etwas gesehen haben, das offensichtlich nie geschehen war? Später am Abend, als sich die Aufregung gelegt hatte, setzte Mary sich erneut an ihren Schreibtisch und begann, die beiden rätselhaften Ereignisse niederzuschreiben. In einem ausführlichen Brief an ihre Familie beschrieb sie die unerklärliche Erscheinung von Percy, ihre Angst und die verwirrende Auflösung. Während ihre Feder über das Papier flog, spürte sie eine tiefe, unergründliche Sorge, nicht nur um die Sicherheit ihres Mannes, sondern auch um ihren Verstand. Sie hatte selbst unzählige, düstere Geschichten geschrieben, und wäre das hier einer ihrer Romane, so wäre dies bestimmt nur der Anfang des Schreckens. Die weiteren Tage in der Villa zogen trotz des unaufhörlichen Sonnenscheins schwer und trüb vorüber. Die Stimmung unter den Bewohnern wurde immer angespannter und Percy fand kaum noch Schlaf. Die Erscheinungen seines Doppelgängers, seien sie nun echt oder eingebildet, ließen ihn nicht los. In den stillen Stunden der Nacht, in denen nur das Geräusch der Wellen das Schweigen durchbrach, grübelte er über die alten Erzählungen aus England nach. Geschichten, in denen die Erscheinung eines Doppelgängers den nahenden Tod ankündigte. War all dies ein Vorbote eines dunklen Schicksals? Mary, die Percys Unruhe spürte, versuchte ihn immer wieder zu beruhigen. Doch auch sie konnte die wachsende Furcht in sich nicht leugnen. Ihre eigene Vorstellungskraft, sonst eine Quelle der Inspiration, schien nun gegen sie zu arbeiten. Die Villa selbst mit ihren knarrenden Dielen, dem Echo leerer Hallen und dem ständigen Flüstern des Windes begann sich mehr und mehr wie die Kulisse einer ihrer Horrorgeschichten anzufühlen. Eines Abends, als die Sonne gerade unterging und das letzte Licht den Horizont in ein blutrotes Leuchten tauchte, versammelten sich die vier Freunde im Wohnzimmer. Der Raum war nur spärlich erleuchtet und die Schatten der Möbel zeichneten groteske Formen an die Wände. Edward, der stets bemüht war, die Stimmung zu heben, schlug ein Spiel vor. Doch keiner der Anwesenden konnte wirklich seine Begeisterung daran finden. »Wir können so nicht weitermachen«, begann Percy, seine Stimme zitterte leicht. »Diese Erscheinungen, diese Schatten, ich fürchte, sie bedeuten etwas. Etwas, das wir nicht ignorieren sollten.« Jane, die sonst die Vernunft in Person war, nickte stumm. Auch sie hatte in den vergangenen Nächten Geräusche gehört, das unverkennbare Gefühl einer Anwesenheit gespürt, die sich ihrer rationalen Erklärung entzog. Es fühlt sich an, als ob die Villa uns etwas zu sagen versucht, fügte sie hinzu, ihre Stimme kaum mehr als ein Flüstern. Mary, die an ihrem Schreibtisch saß und in ihr Tagebuch schrieb, hielt inne und blickte auf. Es ist, als ob jede Ecke dieses Hauses, jeder Schatten, der sich bewegt, Teil einer größeren Geschichte ist. Einer Geschichte, die noch lange nicht zu Ende erzählt wurde, sagte sie nachdenklich. Die Atmosphäre in der Villa wurde zunehmend düsterer, als ob eine unsichtbare Wolke sie umhüllte. Die Bilder an den Wänden, die Geräusche von Schritten, die sie hörten, und das Gefühl, beobachtet zu werden, verdichteten sich zu einer beängstigenden Präsenz. In dieser Nacht, während ein stürmischer Wind über die Villa fegte, schienen die Schatten lebendig zu werden, flüsterten von vergessenen Zeiten und verborgenen Wahrheiten, warteten darauf, dass das Morgengrauen ihre Geschichten offenbarte. Früh am Morgen wandelte Percy rastlos durch die schattigen Gärten der Villa, den Blick häufig zum Himmel gerichtet, der von einer großen Wolke verdunkelt wurde. Die unerklärlichen Ereignisse der letzten Tage hatten ihn zutiefst verstört und in ihm eine unbeschreibliche Unruhe ausgelöst, die durch keine Worte beruhigt werden konnte. Er folgte einem schmalen Pfad, der sich entlang der steilen Klippen schlängelte und hinab zum einsamen Strand führte. Die Wellen des Meeres und der salzige Wind schienen die einzig vertrauten Dinge in dieser ansonsten fremden und beängstigenden Welt zu sein. Percy suchte nach Klarheit, einer Ausflucht aus dieser spukhaften Atmosphäre, die ihn und seine Freunde in ihren Bann gezogen hatte. Doch als er um die nächste Kurve bog, stockte ihm der Atem. Auf halbem Weg des Pfades stand eine Gestalt, die ihm bis aufs Haar glich. Es war Percys Doppelgänger. Das Ebenbild blickte ihn mit einer Intensität an, die den Dichter bis ins Mark erschütterte. »Wie lange willst du zufrieden sein?«, fragte der Doppelgänger mit einer Stimme, die sowohl vertraut als auch fremdartig klang. Percys Herz begann wild zu schlagen und ein kalter Schauer durchfuhr ihn. Panik ergriff Percy. Er wandte sich abrupt ab und lief den Pfad zum Strand hinab. Er stolperte fast in seiner Eile, der unheimlichen Erscheinung zu entfliehen. Keuchend erreichte er den Strand. Seine Lungen brannten vor Anstrengung. Hastig drehte er sich um, doch die Gestalt war ihm nicht gefolgt. Percy atmete tief durch, versuchte seine Fassung wieder zu gewinnen und ließ seinen Blick über das weite Meer schweifen. Doch da, zu seinem Entsetzen, saß sein Doppelgänger im Sand, gerade einmal ein paar Meter entfernt. Mit ruhiger Hand malte er Symbole in den feuchten Sand, Kreise und Linien, die in ihrer Anordnung sowohl archaisch als auch beunruhigend wirkten. Als sich ihre Blicke trafen, zeigte der Doppelgänger stumm auf das offene Meer hinaus. Percy, unfähig seinen Blick abzuwenden, folgte der stummen Aufforderung und blickte zum Horizont. Dort, wo der Himmel das Meer küsste, schienen die Wellen dunkler, fast als ob sie etwas verbargen oder ankündigten. Der Doppelgänger, immer noch schweigend, stand auf und trat langsam näher. Percy, der anfangs zurückweichen wollte, war plötzlich wie erstarrt. Sein Gesicht spiegelte Faszination und Furcht. Doch bevor Percy etwas sagen konnte, löste sich die Gestalt mit der nächsten großen Welle auf, ließ ihn allein zurück am Strand, mit nichts weiter als den rätselhaften Symbolen im Sand und dem unendlichen Rauschen des Meeres, das nun wie ein Ruf klang, tief und unheilvoll. Nachdem Percy vom Strand zurückgekehrt war, wirkte er verändert. Die unheimliche Begegnung hatte eine Entscheidung in ihm gefestigt, die er nicht länger ignorieren konnte. Er wollte weg von diesem Ort, weg von den Schatten und den unerklärlichen Ereignissen. Mit hastigen Schritten betrat er das Wohnzimmer. Mary, Jane und Edward saßen zusammen und waren vertieft in eine Diskussion, die jedoch abrupt endete, als sie Percys ernsten Ausdruck sahen. »Ich kann hier nicht länger bleiben«, begann er ohne Umschweife. »Es ist an der Zeit, dass wir gehen. Morgen früh werde ich nach Livorno segeln.« Mary sah ihren Mann mit besorgten Augen an. »Percy, was ist passiert?«, fragte sie, die Angst in ihrer Stimme kaum verbergend. Percy erzählte von der Begegnung mit seinem Doppelgänger und beendete seinen Monolog mit den Worten: »Ich glaube, dass dieser Ort, dass er nicht gut für mich ist. Vielleicht ist er das für niemanden von uns.« Edward, der bisher schweigend zugehört hatte, nickte und sagte: »Dann begleite ich dich. Wir hatten ohnehin vor, unsere Geschäftspartner in Livorno zu treffen. Es ist eine gute Gelegenheit, die wir nutzen sollten.« Edward sprach von dem Plan, eine Zeitung zu gründen. The Liberal. Ein Projekt, das Percy und er schon länger im Sinn hatten und das sich nach ersehnter Normalität anhörte. Die Frauen waren zunächst zurückhaltend, doch als sie merkten, dass die Entscheidung gefallen war, ergriffen sie tatkräftig Maßnahmen. Jane und Mary beschlossen, alles zusammenzupacken und für den Umzug vorzubereiten. Die gesamte Truppe würde in ein paar Tagen in Larici zusammenkommen, einem kleinen, idyllischen Küstenort, nicht weit von La Spezia, und von dort aus würden sie alle gemeinsam zurück nach Pisa reisen. Am nächsten Morgen, als das erste Licht den Himmel erhellte, waren Percy, Edward und der Bootsjunge Charles Vivian bereits unterwegs zum kleinen Hafen, wo Percys Segelboot vor Anker lag. Die Luft war frisch und ein leichter Nebel hing über dem Wasser, als sie das Boot bestiegen und die Segel setzten. Die Reise nach Livorno war ruhig, beinahe meditativ. Percy blickte immer wieder auf das offene Meer, als suche er dort Antworten oder vielleicht eine Bestätigung seiner Entscheidung. Die unheimliche Begegnung am Strand hatte tiefere Spuren hinterlassen, als Percy zugeben mochte. Und in den ruhigen Momenten auf dem Meer fühlte er eine seltsame Mischung aus Erleichterung und Angst. Edward beobachtete seinen Freund mit einem Gefühl von Besorgnis. Er wusste, dass die Ereignisse in der Villa Percy aufgewühlt hatten. Sie hatten sie alle aufgewühlt. Während sie die Küstenlinie entlang segelten, sprachen sie nur wenig. jeder in seinen eigenen Gedanken versunken, doch vereint in dem Wunsch, die Ereignisse von La Spezia hinter sich zu lassen. Als das Segelboot schließlich den Hafen von Livorno erreichte, war der Himmel klar und das Meer ruhig. Als sie an Land gingen, fühlte Percy eine vorsichtige Hoffnung in sich aufkeimen. Er war bereit, die nächsten Schritte seiner Karriere zu planen und die düsteren Schatten des Erlebten hinter sich zu lassen. In Livorno warteten neue Herausforderungen, neue Chancen und hoffentlich ein Neuanfang, frei von den unerklärlichen und beängstigenden Mysterien, die sie in den letzten Wochen erlebt hatten. Ein, zwei Tage nach ihrer Ankunft in Livorno schien das Leben für Percy und Edward endlich wieder in geregelten Bahnen zu verlaufen. Die Gespräche mit den neuen Geschäftspartnern waren erfreulich verlaufen und die Pläne für die Zeitung nahmen jetzt konkrete Formen an. Mit erneutem Optimismus und dem Gefühl, endlich die düstere Begegnung mit dem Doppelgänger hinter sich gelassen zu haben, bereiteten sie sich auf die Rückkehr nach Lerici vor. Der Morgen ihrer Abreise begann klar und sonnig, doch das Meer war trügerisch. Einige Zeit, nachdem das Segelboot den Hafen verlassen hatte, bemerkten sie die ersten Anzeichen einer sich ändernden Wetterlage. Ein kalter Wind zog auf und am Horizont türmten sich dunkle Wolken, ein Vorbote des herannahenden Unheils. Kaum hatten sie die offene See erreicht, verdunkelte sich der Himmel zusehends. Der Wind wurde zu heftigen Böen, die das Meer aufpeitschten. Edward, der das Steuer hielt, kämpfte gegen die zunehmend widrige See, während Percy und Charles sich daran machten, die Segel zu sichern.
»Das sieht nicht gut aus. Wir sollten umkehren.«
Edward schüttelte den Kopf und biss die Zähne zusammen, als er versuchte, das Boot auf Kurs zu halten.
»Zu spät. Wir müssen da durch.«
Die Entschlossenheit in seiner Stimme war fast so stark wie der Wind, der sie umtoste. Der Himmel öffnete seine Schleusen und ein heftiger Regen prasselte auf sie nieder. Blitze erhellten den Himmel und donnerndes Grollen erfüllte die Luft. Das Boot begann gefährlich zu schaukeln, getrieben von Windböen, die aus wechselnden Richtungen kamen. Inmitten des Sturms, als eine massive Welle das Boot zu kippen drohte, erblickte Percy plötzlich eine Gestalt am Deck. Es war sein Doppelgänger, stehend im peitschenden Regen, unnatürlich ruhig, inmitten des tobenden Unwetters. Seine Augen waren tief traurig, als würden sie eine letzte, ungesagte Botschaft übermitteln. Ein kalter Schauer lief Percy über den Rücken, als sich ihre Blicke trafen. In diesem Moment brach eine gewaltige Welle über die Bordwand, füllte das Deck mit schäumendem Wasser und riss das Boot zur Seite. Mit einem ohrenbetäubenden Krachen und dem Ächzen des Holzes kenterte das Boot. Die Männer wurden ins eiskalte Wasser geschleudert, umgeben von den Trümmern ihres einst stolzen Segelboots. Sie kämpften verzweifelt darum, über Wasser zu bleiben, während das Meer sie hin und her zog, als würde es sie für etwas bestrafen wollen. Einige Zeit später verloren Percy, Edward und Charles den Kampf gegen die unbarmherzige See. Ihre Schreie verhallten im Brausen des Sturms und langsam sanken sie in die Tiefe, umgeben von der unendlichen Stille des Ozeans. Nachdem die kalte Dunkelheit des Meeres Percy in ihre Tiefen gezogen hatte, fand er sich auf unerklärliche Weise zurück an jenen Ort, den er zu verlassen geglaubt hatte. Die Villa Magni. Die Nacht war still, lediglich das leise Rauschen des Meeres war zu hören. Der Mond hing schwer am Himmel und sein silbernes Licht warf geisterhafte Schatten auf die alte Villa. Percy stand auf der Terrasse, dort, wo er zuvor viele Abende mit Mary und seinen Freunden verbracht hatte. Er fühlte sich leicht, fast als bestünde er selbst aus nichts weiter als Luft und Mondlicht. Verwirrt über seine plötzliche Rückkehr und seine neue, unwirkliche Existenz, trat er näher an das große Fenster des Speisesaals heran. Er sah seine Freunde am Tisch sitzen, Mary, Jane, Edward und sich selbst, fröhlich, lachend und speisend, als wäre alles in bester Ordnung. Sie waren ausgelassen, genossen das Essen und die Gesellschaft, völlig unbeschwert von dem Unheil, das ihn selbst erfasst hatte. Percy legte seine Hand an die kühle Glasscheibe, sein Blick wehmütig und verloren. Eine tiefgreifende Einsicht überkam ihn. Er erinnerte sich an diesen Moment. Es war der erste Abend in der Villa gewesen. Und genau an diesem Fenster war sein Doppelgänger zum ersten Mal erschienen. Mit einem schmerzvollen Stich im Herzen begriff Percy, dass er nun selbst der Doppelgänger geworden war. Er war zu der Erscheinung geworden, die sein früheres Ich gewarnt hatte. Ein Vorzeichen seiner eigenen, tragischen Zukunft. Die Ironie seiner Existenz, nun gefangen zwischen den Welten, sichtbar und doch unsichtbar, real und doch nur ein Schatten, ließ den Poeten erschaudern. Er sah zu, wie sein anderes Ich plötzlich aufschaute, fast so, als könnte er fühlen, dass er beobachtet wurde. Seine Augen suchten das Fenster, und für einen flüchtigen Moment glaubte Percy, einen Hauch von Erkenntnis in seinem Blick zu sehen. Doch dann wandte sein anderes Ich sich aufgeregt seinen Freunden zu, und er selbst löste sich auf. Zehn Tage nach dem tragischen Unfall wurden die Körper von Percy, Edward und Charles an die Küste von La Spezia angespült. Ein trauriges Ende einer Reise, die mit Hoffnung begonnen hatte. Die Nachricht von ihrem Tod verbreitete sich schnell. Jane und Mary, nun beide Witwen und von Trauer überwältigt, nahmen die schwere Aufgabe an, die letzten Angelegenheiten ihrer Männer zu regeln. Trotz des tiefen Schmerzes, der sie erfüllte, organisierten sie eine Brandbestattung direkt am Meer. Ein Ritual, das die tiefe Verbundenheit der Männer zum Meer und ihre künstlerische Seele widerspiegeln sollte. Am Tag der Bestattung versammelten sich Freunde und Familie am Strand. Der Himmel war von einem intensiven Rot durchzogen, als ob der Tag selbst um die verlorenen Seelen trauerte. Die Körper der drei Männer wurden sorgfältig auf den Scheiterhaufen gelegt, umhüllt von weißen Tüchern, die im Wind flatterten. Als die Sonne langsam hinter dem Horizont verschwand, wurde das Feuer entzündet. Die Flammen ergriffen schnell das trockene Holz und bald loderte ein mächtiges Feuer, das die Körper der Verstorbenen verzehrte. Das Knistern und Zischen des Feuers mischte sich mit dem leisen Weinen und dem geflüsterten Gebeten der Anwesenden. Mary wurde von Shane gestützt und stand am Rand des Strandes. Ihre Augen fest auf die Flammen gerichtet, die Percys Körper verzerrten. Sie erinnerte sich an die eigenartigen Symbole im Sand, die Percy ihr beschrieben hatte. Es schien, als ob das Schicksal oder etwas Unerklärliches Percy genau hierher zurückgeführt hatte. Die Hitze des Feuers wärmte ihre Gesichter und die Asche und Funken stiegen in den dunklen Himmel auf, als würden sie die Seelen der Verstorbenen hinauftragen. Jane und Mary hielten sich an den Händen und blickten auf das Meer hinaus. Sie fanden Trost in der Stille und in der Gewissheit, dass die Liebe und die Kunst, die Percy und Edward hinterlassen hatten, weiterleben würden, in ihren Werken, in ihren Träumen und in den Herzen aller, die sie kannten.
Ende.
So, lieber Tommy, was sagst du zum Italien von 1822?
Also, erstens mal wieder extrem gut verarbeitet, Sebi. Sehr, sehr gut geschrieben, sehr atmosphärisch.
Danke, danke.
Naja, was soll ich sagen? Es könnte wieder mal ein Film sein. Eins zu eins könnte es der Plot von einem Film sein. Tatsächlich gibt es
ja, ich habe ihn selber noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob er dieses Thema von Percy so behandelt, aber der heißt Mary Shelley, weil das war ja tatsächlich die Autorin von Frankenstein. Und der Film aus 2017 heißt auch so und hat aber so eher positive Kritiken bekommen. Also jetzt nicht überragend, was ich so gelesen habe, aber ist vielleicht ein Anschauen wert.
Mhm. Ja, ich tue mir gerade nur schwer, es einzuordnen, weil wir haben ja da jetzt wieder mehrere Ebenen.
Genau.
Weil wir ja praktisch nicht nur dieses Doppelgänger-Thema haben, sondern er war ja, also den er gesehen hat, war ja er.
Genau, ja, das ist
also ist jetzt so eine Zeitraum-Kontinuum-Wahnsinnigkeit. Aber ja, arge Geschichte. Also ich weiß dann selten, was ich konkret dazu sagen muss, weil ich denke mal, wenn ich wäre halt schon viel früher weg gewesen von dort. Also schon diese Mini-Erscheinungen, wenn ich da jetzt im Augenwinkel wen vorbeigehen, ich ziehe aus dem Büro aus, aber sofort.
Ja, ich glaube, also ich werde mal so das Ganze umrahmen und die vielleicht abholen auch von dem, was es dazu noch zu sagen gibt und wie das alles war. Vielleicht wird dir dann einiges sozusagen, vielleicht hast du dann dein Rational-Tommy vielleicht mehr Zugang dazu, ja, genau. Sagen wir mal so. Mhm. Ich glaube, ich habe das in der Geschichte gar nicht erwähnt. Übrigens, Percy Shelley war zu dem Zeitpunkt, als er gestorben ist, 29 Jahre alt.
Oh no.
Also noch nicht wirklich alt. Ich meine, damals wurde man auch nicht so alt. Also, aber dennoch war das natürlich relativ jung.
Jung.
Genau. Prinzipiell sind alle Charaktere real. Also die haben auch so geheißen. Das war auch so. Percy Shelley und Mary Shelley waren ein sehr bekanntes Paar damals. Eben sie allein durch Frankenstein als berühmte Autorin und es hat damals ja nicht so viele Autorinnen gegeben.
Sie hat das aber schon veröffentlicht.
Ja, das ist auch eine eigene Geschichte. Am Anfang ist es nicht unter ihren Namen veröffentlicht worden, sondern unter anonym mit einem Vorwort von Percy. Und dann haben alle geglaubt, der Percy Shelley hat es geschrieben, lange Zeit. Aber es wurde dann noch zu ihren Lebzeiten klar richtig gestellt. Genau. Und sie ist dann auch noch eine erfolgreiche Schriftstellerin danach gewesen, nach dem Tod von Percy Shelley. So, vielleicht fangen wir mal mit den Bildern an, damit du ein paar Gesichter
ja,
zu den ganzen
unbedingt.
Charakteren hast. Die Mary Shelley.
Weißt du, wie alt sie war, wie das Bild aufgenommen oder wie das Bild gezeichnet wurde?
Ich glaube, das war schon später. Ich glaube, da war sie schon in ihren 40ern oder so, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher, vielleicht ist es auch früher gewesen.
Okay. Ja, also ich sehe ein Bild eines Gemäldes, wie man es aus dieser Zeit kennt, würde ich jetzt einmal sagen. Also sehr freundliches Wesen grundsätzlich, finde ich.
Aber düsteres Gesamtbild.
Aber düster, ja genau, aber ich finde die schon alle so aus. Also ich würde aus der Zeit einfach keine Bilder in die Wohnung hängen. Das hat was Urdüsteres, finde ich.
Stimmt, ja, weil die meisten sehr bleich gezeichnet
worden
sind. Ja, stimmt, hast recht.
An sich ein positives Wesen mit ein bisschen dunklen Augen, würde ich sagen.
Mhm.
Aber ist halt die Frage, wie guter Künstler oder die Künstlerin war.
Dann Percy Shelley.
Ah ja. Ja, eh the same. Also Kunst hat auch Komponist oder ja, Künstler passt, glaube ich, eh ganz gut.
Ja, Dichter war in dem Fall. Ja. Mm. Und ich finde es aber schon irgendwie ein cooles Paar sozusagen. Sie, die Horrorautorin und er, ja, der Poet, voll. Ist irgendwie ein interessanter.
Aber er schaut deutlich düsterer aus, finde ich.
Ich glaube, dass im Grunde er auch melancholischer war als sie. Also
ja, so, vielleicht ist düster eh das falsche Wort, ein bisschen traurig. Mm. Traurig trifft es, glaube ich, besser.
Dann Edwards, sein Freund. Und
die sind alle nicht gut alt, die sind nicht gut gealtert, finde ich.
Ja, ich meine, der Percy ist nicht richtig alt geworden.
Naja, geht. Schon, aber findest du, er schaut aus wie 29.
Na, hast recht, ne?
Also, er war vielleicht da Kackzeit, da war nichts mit Produkten, mit Hautprodukten. Ah ja, der schaut ja gesund aus.
Ich glaube, es hängt auch von den Substanzen ab, wahrscheinlich, die man damals so genommen hat.
Ja, wahrscheinlich. Ja, aber der ist ein Liebe.
Der Edward, ja.
Der Edward ist ein Liebe.
Ist ja auch zum Handkuss gekommen, eigentlich mit dem Percy da gestorben auf dem Schiff gleichzeitig.
Der kann wirklich nichts dafür. Gut, ich meine, er kann auch nichts dafür.
Ja, aber der hat seinen Doppelgänger zumindest nicht gesehen, sagen wir es so. Dann die Jane.
Mhm.
Die Frau von Edward praktisch.
Ja, was würdest du sagen, wenn du das erste Mal siehst?
Ja, wie du sagst, es ist immer so eine grunddüstere Stimmung bei diesen Gemälden. Aber ich finde, man weiß ja nicht, aus welchen Zeiten diese Porträts sind und so, aber wenn man sie jetzt so vergleicht, wirken die schon wie das hellere Paar, finde ich.
Jane, ja, das stimmt, Edward. Definitiv. Definitiv. Aber weil sie vom Künstler oder der Künstlerin einfach auch ein bisschen mehr rote Farbe ins Gesicht gekriegt haben.
Und vielleicht ist lebendig, heller ist das lebendiger, das lebendigere Paar, ja.
Ja, und vor allem das. Ja, es stimmt schon, es war irgendwie eine merkwürdige Konstellation. Sehr ungleiche Paare, ganz einfach.
Ja, und die aber sehr, sehr gut befreundet waren. Also wirklich sehr, sehr gut. Es gibt ja sogar Spekulationen, dass sie sehr, sehr gut befreundet waren.
Dirty.
Also man weiß es nicht genau. Man weiß nur, dass Percy halt zumindest vor der Mary ein rechter Rumtreiber war, was die Frauen betrifft. Und ja, aber dann rollen wir das Ganze mal kurz nochmal sozusagen historisch etwas auf. Also ohne jetzt zu viel und darauf einzugehen, beginnen wir gleich im Sommer 1822, wo auch unsere Geschichte spielt. Und zwar, was ich weggelassen habe in der Geschichte, weil, wie gesagt, es war schon schwer, das irgendwie atmosphärisch auf einen Nenner zu bekommen, ist, dass Mary Shelley beim Eintreffen schwanger war erneut. Und sie hatte schon sehr viele Fehlgeburten hinter sich. Also das ist ein wichtiger Punkt, dass sie da auch nochmal schwanger war. Es stimmt auch, dass sie zu dieser abgeschiedenen Villa, die Villa Magni, die heißt auch tatsächlich so, und ist auch an dieser Küste bei San Terenzo zu finden. Also das stimmt alles, die sind da zusammen hingefahren. Ob sie dort für immer leben wollten oder nur den Sommer verbracht haben, ist relativ unklar. Aber sie sind jedenfalls gemeinsam dort angekommen. Was sie alle nicht wussten, dass das tatsächlich eine der turbulentesten Perioden ihres Lebens sein würden, diese Zeit da auf dieser Villa Magni. Weil wenige Tage nach dem Einzug erlitt Mary dann eben diese erneute Fehlgeburt. Mhm. Das dürfte anscheinend eine Fehlgeburt ist natürlich nie eine einfache Sache, aber gerade zu der Zeit mit der medizinischen Versorgung war das halt eine absolut lebensgefährliche Situation. Und da dürfte der Percy, also so steht es zumindest, was man so findet, dürfte der Percy Shelley ziemlich gut reagiert haben und die Mary geschnappt haben und in ein Eisbad gesetzt haben für mehrere Stunden, was ihre Blutungen gestoppt hat. Okay. Also man geht davon aus, dass er ihr tatsächlich dadurch das Leben gerettet hat. Was im ersten Moment natürlich hardcore, glaube ich, wirkt für die anderen und für die Personen in dem Haus, wenn der einfach seine Frau nimmt und in so ein Eisbad reinsteckt. Aber tatsächlich hat das geholfen, glaubt man. Mhm. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt eigentlich, weil danach soll die Beziehung zwischen Percy und Mary sehr belastet gewesen sein. Also war nicht die erste Fehlgeburt, sie hatten zwar schon ein Kind, aber nichtsdestotrotz nimmt das natürlich eine Beziehung mit. Und die Mary hat danach auch oft mit so Gesundheitsproblemen und Depressionen gekämpft in dieser Zeit auf der Villa Magni, was angeblich dazu geführt hat, dass sie sich ein bisschen distanziert haben, Mary und Percy. Und die Gedichte, die der Percy in dieser Zeit geschrieben hat, sind anscheinend an die Jane Williams gerichtet. Also das soll zu so Spannungen geführt haben.
So ein Weiberer.
Genau. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, es gibt auch Theorien, wo gesagt wird, die waren sowieso ohnehin alle sehr eng miteinander und ja, also es ist bleibt in den Sternen, wie sehr das wirklich zu Spannungen geführt hat oder ob das mehr von uns sozusagen aufgefasste Wahrnehmung ist, dass es Spannungen gab. Nichtsdestotrotz stimmt, dass die Gedichte vieler in der Zeit an die Jane Williams gerichtet waren. Dann kam es eben zu diesen ganzen Erlebnissen und Percy, Shelley und Edward Williams hatten das Segelboot gemeinsam gekauft. Also es gehörte nicht nur Percy, sondern auch Edward, weil die waren tatsächlich geschäftlich sehr miteinander auch verbunden. Also nicht nur privat, sondern auch beruflich. Und genau wie in der Geschichte wollten sie auch wirklich diese Zeitung Liberal herausbringen, zu der es ja leider nie kam. Und auch das stimmt, dass sie dann eben nach Livorno gesegelt sind und bei der Rückkehr dann eben mit dem Charles, mit diesem Schiffsjungen da gekentert sind und dann 10 Tage später an die Küste angeschwemmt worden sind, ganz genau. Und es stimmt auch, weil du das gleich nach dem Lesen, so habe ich das ein bisschen mitbekommen, es gab tatsächlich eine Bestattung am Meer. Auch davon gibt es ein Bild, ein gemaltes, ja.
Show me. Ja gut, also ich sehe gut gekleidete, aber dunkel gekleidete Menschen und ein herunterbrennender Leichnam auf einem Holzstoß.
Genau, ja, ist ja auch eine Trauerfeier, deswegen sind natürlich alle in Schwarz gekleidet. Da waren dann auch die ganzen Künstlerfreunde und Familie von Percy und Mary Shelley anwesend. Was nicht ganz hervorgeht, was in meiner Geschichte jetzt schon so war, dass alle drei am Strand verbrannt worden sind, nach diesem Gemälde nur der Percy. Aber was mit den anderen genau passiert ist, mit dem Schiffsjungen und mit Edward, wie deren Bestattung abgelaufen ist, weiß ich jetzt nicht.
Ja, aber am Bild sieht man nur an Leichnam.
Genau, also anscheinend dürfte nur der Percy tatsächlich verbrannt worden sein.
Der Shelley.
Ah, der, ja, Percy Shelley, ja genau.
Also, der Percy Shelley. Ja.
Der Mann von der Mary, genau. Also ob jetzt praktisch da mehrere verbrannt worden sind oder nur der Percy Shelley, weiß ich jetzt eigentlich nicht. Aber laut dem Gemälde eben müsste es eigentlich nur den Percy betreffen. Raus, ja. Was ist dann danach passiert? Nach dem Unfalltod ihres Ehemannes, also von der Mary, nach dem Unfalltod kehrte die Mary dann mit ihrem einzigen überlebenden Kind nach England zurück, wo sie dann ihre Karriere eben als Schriftstellerin erfolgreich fortsetzte. Sie schrieb dann auch noch die Romane, wie zum Beispiel The Last Man und andere bekannte Werke. Und sie verfasste auch unzählige kurze Essays und Reiseberichte. Also sie war da wirklich big in business, was das betrifft.
War der Percy nur mein Thema?
Ja, und das deswegen, also ich weiß nicht, ob das mit den Spannungen so stimmt, weil jetzt kommen zwei Aspekte, die eigentlich sehr dagegen sprechen, weil sie hat danach noch alle Werke, die sie von Percy so gefunden hat, auch immer wieder veröffentlicht und geschaut, dass der Percy sozusagen auch nach seinem Tod dahin noch bekannt ist und seine Gedichte sozusagen in die Welt getragen. Und das macht man eigentlich doch für niemanden, du dich betrogen fühlst auf irgendeine Art und Weise. Also wer.
Es kann ja dort durchaus Spannungen geben haben, auch weil aufgrund dieser furchtbaren Fehlgeburtssituation. Aber ja, kann ja nur eine Momentaufnahme gewesen sein.
Genau, ja. Also, wie gesagt, das spricht ein bisschen dagegen. Und sie selbst ist dann im Alter von 53 Jahren, nämlich 1851, gestorben. Und vermutlich an einem Hirntumor, sagt man. Aber das ist auch nicht ganz belegt.
Okay, aber sie hat nie wieder sie zu dieser Zeit in der Villa und all den Absurditäten geäußert.
Also tatsächlich sagt man in ihren düsteren Werken, weil sie hat dann noch weiterhin Horrorsachen geschrieben, hat sie schon viele Tragödien und diese ganze Zeit verarbeitet in diesen Geschichten, so explizit nicht. Aber jetzt kommen wir natürlich zu dem unter Anführungszeichen für uns interessanten Thema, nämlich diese ganze Doppelgängergeschichte noch einmal. Woher weiß man das eigentlich? Und das weiß man, weil, wie in der Geschichte auch beschrieben, hat sie tatsächlich in dieser Zeit auf der Villa Magni Briefe geschrieben, die Marian, an ihre Familie. Und dort hat sie eben unter anderem diese Doppelgängererlebnisse beschrieben, deswegen weiß man das. Und das lese ich dir jetzt mal vor, diesen Brief, den sie da geschrieben hat. Das Seltsamste ist, dass Mrs. Williams ihn gesehen hat. Jetzt hat Jane, obwohl sie eine Frau von Sensibilität ist, nicht viel Vorstellungskraft und ist nicht im geringsten nervös, weder in Träumen noch auf eine andere Weise. Sie stand eines Tages, bevor ich krank wurde, an einem Fenster, das auf die Terrasse blickte. Es war Tag. Sie sah, wie sie dachte, Shelley würde am Fenster vorbeigehen, wie er es damals oft tat, ohne Mantel oder Jacke. Als sie ihn zweimal vorbeigehen sah und hinausschaute und ihn plötzlich nicht mehr sah, rief sie, »Guter Gott,
Kann Shelley von der Wand gesprungen sein? Wo kann er hingehen? Sie zitterte außerordentlich und es bewies tatsächlich, dass Shelley noch nie auf der Terrasse gewesen war und zu dem Zeitpunkt, als sie ihn sah, weit weg war. Also sie nennt den Percy auch immer Shelley. Mhm. Also das ist so ein Brief, der praktisch diese Doppelgängererlebnisse noch mehr untermauert und ist schon interessant. Also ja, total. Vor allem, wie sie selber sagt, dass Jane eigentlich die rationale, also sie nennt es eben wenig.
Die fantasielose.
Ja, ich glaube, damals hat man das so ausgedrückt. Ich glaube, für uns klingt das eher uncharmant. Mhm. Ich kann mir aber vorstellen, dass das da damals tatsächlich irgendwie die normale Sprachart war, mhm, so jemanden zu beschreiben. Aber ja, oder es war ein ja, kleiner Seitenhieb.
Sie betont ja nochmal, dass sie keine ist, die sich sowas irgendwie einbildet oder so.
Genau, also das dürfte schon relativ einprägsam gewesen sein, dieses
Erlebnis. Wissen wir, ob die irgendwie on Drugs waren oder so?
Naja.
Steht bei nichts. Ja, ist eh klar.
Und ich weiß nicht, was da damals so üblich war, aber ich meine, es waren alles Künstler, das darf man nicht vergessen.
Ja, so Absinth und Koks.
Also irgendwas wird da schon mitgespielt haben. Nichtsdestotrotz sind auch natürlich die anderen Erlebnisse arg, die da belegt sind, die der Percy ja selbst erlebt hat, nicht nur die Jane, weil sie, wie du siehst in dem Brief, schreibt sie auch, das Seltsamste ist, dass jetzt Mrs. Williams ihn gesehen hat. Mhm. Also da gab es ja davor schon Erlebnisse, eben, dass der Percy ihn gesehen hat am Fenster und dann dieses, wo sie sich auf halbem Weg getroffen haben. Auch
mit, naja, und er ja auch.
Und was auch eigenartig ist, dieser Satz, wie lange willst du zufrieden sein? Mhm. Also der ist auch relativ bekannt und da weiß man auch nicht, was das eigentlich bedeuten soll. Also was, auf was nimmt das Bezug? Oder das ist nicht so wie, jetzt wirst du bald sterben, oder, sondern was soll das eigentlich heißen? Mhm. Also das ist auch so ein sehr mysteriöser Punkt. Und eben das mit dem am Strand, wo er da hinaus aufs Meer gezeigt hat. Aber ist schon zach, weil ich denke mir, wenn dein Doppelgänger dahin zeigt auf das Meer.
Urzach.
Und also warum steige ich dann überhaupt noch Urzach. In ein Boot? Also ja. Das allein hätte mir schon irgendwie, ich meine, ich verstehe, dass man dann weg will. Aber
ja, ich würde halt zu Fuß gehen. Oder halt mit Kutsche. Nein, darüber braucht man nicht diskutieren. Und er hat das wahrscheinlich einfach dann seiner Frau erzählt. Und dann plötzlich, er hat sie allen erzählt.
Genau, stimmt. Er hat sie dann allen erzählt und das war ja auch, also angeblich, es ist ein bisschen undurchsichtig, aber deswegen haben sie sich ja auch getrennt, die zwei. Darum sind ja der Edward und er praktisch nach Livorno gefahren, um eben das mit dieser Zeitung da zu besprechen, weil sich das gut ergeben hat. Und eben währenddessen sind die Frauen zurückgeblieben. Ja.
Kommt das in mehreren Briefen? Also wird das in den Briefen thematisiert sonst noch?
Ich habe nichts Konkretes gefunden, leider, aber ich weiß nur anhand dieses Briefs, der ja eben auf vorherige beruht, ja, und der darauf hinweist, dass es vorherige Briefe gab, aber davon habe ich nichts. Man findet nur immer diese Passage eigentlich von dem Brief.
Ja, der Satz ist komisch. Der Satz ist echt komisch.
Wie lange willst du zufrieden sein? Also ist sehr eigenartig und du hast schon was Gutes angesprochen, nämlich dazu kommen wir dann in Teil 2 genauer. Aber tatsächlich glauben ja viele, dass eben Doppelgänger auch mit diesem Dimensionen, Raum, Zeit zu tun haben. Also da gibt es dann auch…
Also dass man das in Wirklichkeit eh selber ist, genau. Nur halt entweder praktisch das Zukünftige.
Genau, also wo sie das irgendwie überschneidet und ja… Wobei in dem
Fall. Man sagt ja über Zeitreisen, man darf sich selber nie begegnen, weil sonst endet das ganz tragisch.
Interessant, ja, vielleicht kommt das auch daher. Also,
aber es ist ja lustig, warum hat er seine eigene Nähe gesucht? Weißt du, was ich meine?
Ja, wieso tun das überhaupt so Doppelgängererscheinungen, wenn wir jetzt einmal, wie gesagt, es gibt mehrere Aspekte, aber wir konzentrieren uns jetzt mal auf diesen schlechtes Omen-Aspekt. Wenn es so ist, keine Ahnung,
vielleicht aber so. Aber er hat ihn ja nicht gewarnt.
Nicht wirklich, er konnte es nicht, ja. Es war so geisterhaft. Es gibt auch ganz viele Geschichten, wo die nicht reden können, diese Doppelgängererscheinungen. Interessant ist, dass der das ja offensichtlich konnte. Aber er hat ja auch nichts anderes, zumindest weiß man nichts, außer diesen einen Satz gesagt.
Ja, wobei er hat ihn eigentlich schon gewarnt. Weil dieses aufs Meer zeigen und dann verschwinden
in meiner Welle, ja,
ist schon irgendwie so, okay, du gehst einfach im Meer unter. Also du,
hätte also, ich auch so gedeutet, voll. Ja.
Also kann man schon so interpretieren, dass eigentlich eine Warnung vom zukünftigen toten Ich.
Boah. Ja, ich glaube eher verkopft, sehr verkopft, ja, ich glaube vom verstorbenen Ich. In dem Fall glaube ich ist das.
Aber schon zukünftig.
Zukünftig, ja. Zukünftig, wie du richtig sagst, verstorben, was ein bisschen schwierig ist zu kapieren.
Ja. Ja, weil im Grunde genommen war es eigentlich was mehrere Warnungen, weil es, also dieses Runterstürzen ist ja in Wirklichkeit auch so.
Genau, und auch da wieder ins Meer, weil das lag ja, an der Küste. Also eigentlich hätte man das vielleicht auch sinnbildlich.
Junge, erkenn die Zeichen.
Aber schön, wie du da schon einsteigst. Schau, Zeichen, Tommy, du bist schon voll
in. Naja, schon, ja, naja.
Aber wie würdest du, wenn du jetzt da draußen praktisch bei uns auf der Dachterrasse beim schönen Büro, wenn du jetzt siehst, dass du darunter springst, was würdest du dann auch deuten?
Das Ding ist, ich glaube einfach, dass ich mich selber einweisen würde.
Mhm.
Also es wird nicht zu diesem
Punkt kommen, wo du, ja.
Ja, voll, es wird nicht zu diesem Moment kommen, wo ich das, ja, wahrscheinlich dann schon irgendwie, nein, ich würde mir fix Hilfe holen. Ich würde mir fix Hilfe holen, weil ich mir es halt einfach so, wie ich denke, nicht erklären kann.
Mhm.
Also es wird einfach kein Szenario für mich in meinem Kopf geben, das mit dem cool wäre, sondern ich würde halt echt glauben, ich drehe durch.
Das stimmt. Ich glaube, damals war das ja auch noch ein bisschen damals war das sicher genauso gruselig wie heute, aber damals war das ja mit diesem Doppelgänger als schlechtes Omen noch bekannter, sage ich einmal. Ich glaube, dadurch, dass es ja einige historische Personen gibt, auch dazu, Teil 2. Heute haue ich die Teaser laut daraus. aber also ich glaube, damals war das eben schon so bekannter, so, da ist ein Doppelgänger, das bedeutet jetzt nichts Gutes. Also ich glaube, das war jetzt so normaler.
Würdest du das einfach so wegstecken?
Das ist immer die Sache. Jetzt mit meinen Rechercheergebnissen und jetzt, wo ich so viel darüber weiß, würde ich unter Anführungszeichen wahrscheinlich anders denken.
Egal ob Schlafparalyse oder sonstige, ich nenne es einmal Medium-Erscheinungen, die du so hast, finde ich, das ganz eine andere Kategorie.
Absolut. Weil
so dich halt sehen.
Mhm.
Ist schon nochmal eine Nummer.
Und dann immer in so Todeskontext.
Ja, das ist schon.
Also ja, da würde ich auf jeden Fall.
Next Level. Fuck,
ja. Also da würde ich wahrscheinlich, wie du sagst, direkt mir einweisen lassen. Wobei das ja auch irgendwie so ein bisschen mitschwingt. Das wäre nämlich schon ein Punkt, den ich mir tatsächlich denken würde, abgesehen davon, dass ich sicher glaube, dass ich verrückt bin. Aber ein Teil von mir, der dann wirklich daran glaubt, ist es ja auch dann so self-fulfilling prophecy. Mhm. Weil dann denke ich mir wahrscheinlich, wenn ich jetzt genau versucht dagegen zu handeln, ist das ja meistens genau der Punkt, wo es dann alles so zusammenspielt.
Ja.
Weil wäre er auf der Villa, bei der Villa geblieben und wären sie mit der Kutsche gefahren, wäre auch nichts passiert. Aber weil er dann unbedingt weg wollte und dann auch gleich dieses Boot geschnappt hat. Also,
ja,
ja gut, man kann auch sagen, er wäre vielleicht bei der Kutsche gestorben.
Ich wollte gerade sagen, kann man natürlich ganz schwer sagen, aber der ständige Hinweis aufs Meer legt schon nahe, dass das irgendwie eine Warnung war von steig auf das Boot und du wirst sterben.
Ja, und tatsächlich nicht nur allein in dem Fall.
Ja, und das gibt mir halt schon also, wie heißt dieser Film oder Filmreihe, wo die ihren eigenen Tod sieht? Popkultur aus den späten 90ern, 2000ern.
Auch damit beschäftigen wir uns Teil 2.
Wirklich?
Ja, mit Popkultur, aber ich glaube, dieser Film ist nicht dabei, weil das wüsste ich.
Okay.
Aber die ihren eigenen Tod sieht.
Naja,
so Final Destination.
Ja, Final Destination Money.
Ach, ja.
Hm? Ist ja so irgendwie.
Ähnlich, ja. Wobei das auch so Zukunft, ja, so Vision, das sind mehr
ja,
so Visionen.
Ja, das stimmt, du hast recht, das sind Visionen.
Das
sind
mehr so Visionen.
Ja, ja, aber ich glaube, was mich am meisten gerade beschäftigt, ist wirklich dieses sich selber sehen.
Mhm.
Weil dir das halt so aus deinem normalen Leben und so aus dem Kontext rausreißt und so verwirrend ist einfach. Weil du beschäftigst dich so viel, ich glaube, das ist das Krasse, du beschäftigst dich so viel mit dem Ich und der hundertprozentigen Individualität von dir, dass das halt der ärgste Brainfuck ist, wenn du die noch einmal siehst.
Mhm.
Also das ist echt eins der Dinge, das ist wahrscheinlich eins der krassesten Dinge für mich persönlich, die wir in dem Podcast jemals besprochen haben. Keine Ahnung, mich triggert das gerade extrem, auf ganz, ganz vielen Ebenen.
Ja, vor allem, wenn es so deutlich ist. Also wie gesagt, beim ersten Erlebnis, wo das mit dem Fenster war, ich glaube, da würde ich mir auch noch einreden, das ist wahrscheinlich mein eigenes Spiegelbild gewesen oder so. Aber wenn dann eine andere Person das sieht und ich danach dann auch noch diese, eben wo sie sich auf halbem Weg begegnet sind, also das muss schon sehr,
ganz
stellt's mal alle Haare auf.
Ist ja durchaus ein beliebtes Element in dem einen oder anderen Horrorfilm, Spiegelszene und eben nicht im Hintergrund passiert irgendwas Schierches, sondern der Spiegelbild macht dann plötzlich was anderes, wie du machst oder spricht mit dir. Sowas packe ich ja überhaupt nicht.
Eben, ich glaube, da hängt auch wirklich viel Psychologie
100%.
Mit. Da schwingt auch ziemlich viel Psychologisches mit.
Ja, und es wird ja in Wirklichkeit der gesamtes Weltbild auf den Kopf geworfen. Weil das, was ja fix ist für dich im Leben, ist deine Existenz. Das ist ja so, einfach ein monumentaler Bestandteil deines Bewusstseins.
Ja, und dass du so ein Individuum bist.
Sag genau. Mal, ja. Ich meine, das ist auch viel sozialisiert und gelernt und so. Aber trotzdem, deine Existenz ist der Grundpfeiler für alles andere. Und plötzlich wird das hinterfragt oder das in Frage gestellt. Ich glaube, das ist auch was das so verwirrend macht und so crazy macht. Und, entschuldige, das noch, ich steuere mich selber. Also ich, das Letzte, über das ich Kontrolle habe, bin ich. Über meine Gedanken, über mein...
Im besten Fall, ja.
Über mein, ja, voll. Aber ich glaube, das ist ja auch das, wovor du auch so Angst hast, dieses Verrücktwerden, dass du dich halt selber nicht mehr irgendwie im Griff hast und deine Gedanken nicht mehr im
ja, Kontrolle dass du mal sich selber nicht mehr trauen kannst.
Absolut. Und ich glaube, viele Krankheiten, die auch irgendwie damit einhergehen, dass du dich selber und deine Gedanken nicht mehr im Griff hast, keine Ahnung, Demenz zum Beispiel, davon haben wir ja Angst, so eben diese Kontrolle abzugeben. Ich glaube, das ist dann sozusagen die Manifestation von Kontrolle abgeben, weil es nur dazu du bist.
Ja, du hast recht.
Sebi-Orge-Geschichte. Und daran werde ich halt vom Einschlafen denken, bin ich mir sehr sicher.
Ja, vor allem freue ich mich auf Teil 2. Da gehen wir dann nämlich richtig ans Eingemachte, was eben psychologisch dahinter sich abspielt, welche sonstigen historischen Persönlichkeiten ein Doppelgängererlebnis hatten, welche unterschiedlichen Kontexte dieser Doppelgänger eben kulturell auch hat. Weil, wie gesagt, wir haben uns jetzt da in diesem europäischen Milieu bewegt, wo das als schlechtes Omen gedeutet wird. Gibt aber auch ganz andere Ansätze bei dem Doppelgänger. Okay. Und jetzt noch ein kleiner makabrer Funfact zu Mary Shelley, was auch dafür spricht, dass sie den Percy wirklich sehr geliebt hat. Sie hat angeblich einen Teil seiner Asche bei sich getragen. Und zwar lag der 30 Jahre lang in ihrer Schublade bei dem Schreibtisch, wo sie geschrieben hat. Angeblich, also ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, hat sie geglaubt, dass das sein Herz war. Was wirklich? Sie da hatte, die Asche. Ja. Also, aber sie war ja bei der Einäscherung dabei, also... Möglich wäre schon, dass sie da genau an der Stelle ungefähr da was mitgenommen hat.
Ja, spricht nicht unbedingt dafür, dass sie es ihnen nicht mehr mögen haben.
Ja, finde ich auch. Ja.
So, ihr Lieben da draußen, wenn ihr schon mal Doppelgängererlebnisse gehabt habt, wurscht, ob irgendwer gesagt hat, der hat euch schon mal gesehen, oder ihr vielleicht selber euer Doppelgängerin oder Doppelgänger gesehen habt, bitte schreibt es uns.
Wir freuen uns über Doppelgängererlebnisse aus erster Hand und aus Österreich. Wobei, ich bin ja schon froh, dass das jetzt so in Italien in dieser schönen Szenerie spielt.
Hat man das auch sehr gut vorstellen können, wie es da ausgeschaut hat.
Ja, das habe ich versucht eben zu kreieren. So ein bisschen dieses, ich wollte uns ein bisschen sommerlich ins schöne Italien, in dem Fall jetzt nicht so Dolce Vita, in dem Fall ins düstere Vita, ins düstere Vita hineinziehen. Aber ja, kleiner Teaser noch ganz zum Schluss. Nächstes Mal wird es eher winterlich in der Geschichte.
Na gut, Sebi, vielen, vielen Dank für diese wunderbare Geschichte, wieder top recherchiert und wunderbar aufbereitet. Hat man echt wirklich viel, viel darunter vorstellen können. Ja, ihr Dolce Vita Mäuse da draußen, genießt die Sonnenstrahlen, genießt den beginnenden Sommer. Ich freue mich auf nächste bzw. übernächste Woche. Und Sebi, du hast das letzte Wort.
Schön, dass du das jetzt auch am Ende immer noch mit einbringst, dein persönlicher Hall.
Ich finde, ich bin Soundingenieur.
Stimmt, ja, du, vor allem so.
Ich werde mein LinkedIn-Profil jetzt erweitern.
Sehr cool, ja, du machst so Effekte. Du bist so eine Effektmaschine, du kannst Beatboxen, du machst so Hall.
Stimmt.
Ja, du bist ein wandelndes Schnittprogramm. So, ich liebe Nachtschwärmer. Ich hoffe, das hat euch gefallen, dieser erste Auftakt sozusagen zum Thema Doppelgänger. Eine kleine Fußnote noch übrigens, die ich vergessen habe. Percy Shelley ist nämlich, also die Reste von seiner Asche, ist dann in Rom begraben worden am Protestantenfriedhof.
Also wenn ihr in Rom unterwegs seid, schaut zum protestantischen Friedhof und schaut mal bei Percy vorbei.
Genau, also da gibt es auch einen Grabstein, da steht natürlich Percy Shelley und Cor Cordium, Herz der Herzen übersetzt Latein. Und ja, kann man sich anschauen dort.
Kann man machen.
An dieser Stelle dann blasen wir die Chakrakerze aus und wir hören uns bei der nächsten Folge.
Pussy Baba.